eine Frau hat mir erzählt, ich habe meine Brüder, meinen Vater da noch, die sind keine Soldaten, weil sie Soldaten sein wollen, aber sie müssen unsere Familie schützen.
Die Leute verstehen es einfach nicht, was da gerade passiert und warum wir als Westen nicht in der Lage sind, unsere Bündnispartner, die für uns, wie gesagt, sehr, sehr viele Menschen geopfert haben, warum wir nicht in der Lage sind, die zu schützen.
Nah und direkt, ein Podcast der WAZ, WP und NRZ.
Moin und willkommen zu Nah und Direkt. Schön, dass ihr uns wieder zuhört. Heute spreche ich mit meinen Gästen über ein globales Thema, das aber auch hier bei uns vor der Haustür deutlich spürbar ist. Und zwar der Krieg in Syrien. Am 9. Oktober sind türkische Truppen in Nordsyrien einmarschiert. In ein Gebiet, das von Kurden kontrolliert wird. Vor allem für die Menschen, die dort vor Ort leben, ist das eine Katastrophe. Viele von ihnen müssen fliehen, viele Kurden, die in Deutschland leben, haben Angst um ihre Verwandten im Kriegsgebiet. Deshalb gehen sie auch hier in Deutschland auf die Straße. In vielen Städten in NRW fanden in den vergangenen 2 Wochen Demonstrationen und Kundgebungen von Kurden statt. Dabei kam es auch immer wieder zu Gewalt zwischen Kurden und Türken. Ich spreche heute mit meinen Gästen darüber, was da genau los ist, also einerseits in Nordsyrien, aber auch bei uns in NRW und wie sich die Situation entwickeln könnte. Mein Name ist Jan Reckwig und bei mir im Studio sind heute der NRZ-Politikredakteur Jan Jessen und WAZ-Reporterin Annika Fischer. Schön, dass ihr da seid. Jan, du warst gerade erst im Nordirak in der Region Dohuk, einem autonom regierten Gebiet der Kurden. Dorthin sind auch viele Menschen aus der Region Mosul während des Syrienkriegs geflohen. Wie ist denn da die Stimmung und Lage vor Ort?
Ja, die Stimmung ist schlecht. Man muss dazu sagen, dass die kurdische Autonomieregion im Nordirak jetzt die 4. Flüchtlingswelle innerhalb kürzester Zeit erlebt. Das ist das eine, also es sind schon 2012 syrische Bürgerkriegsflüchtlinge in die Region gekommen, danach sehr, sehr viele, als der sogenannte Islamische Staat vormarschiert ist. Zuletzt kamen eben diese Flüchtlinge aus Mosul, als die Schlacht um Mosul tobte, 2016, 2017. Und jetzt erleben wir eben die 4. Flüchtlingswelle und es ist eben nicht nur das, eine enorme Belastung für die Region, die ungefähr so groß ist wie Nordrhein-Westfalen, 1,1 Millionen Flüchtlinge leben dort noch, jetzt sind schon wieder über 10.000 dazugekommen. Sondern es ist auch diese unfassbare Enttäuschung über das Verhalten insbesondere der USA, die die Kurdinnen und Kurden in Nordsyrien im Stich gelassen hat und dazu beigetragen hat, dass dort jetzt wieder ein Krieg stattfindet, dass Hunderttausende von Menschen ihre Heimat verlassen mussten, dass viele, viele Menschen gestorben sind und auch die Kurdinnen und Kurden im Nordirak, sie verstehen es einfach nicht. Sie haben kein gutes Verhältnis zu der dort regierenden, in Nordsyrien regierenden Partei, der PYD. Da gibt es durchaus ideologische Unterschiede und Spannungen, aber momentan verstehen sich eben alle als Kurdinnen und Kurden und sind unglaublich enttäuscht, unglaublich wütend über das, was da in Nordsyrien passiert.
Im Zuge deiner Recherche hast du, Annika, ja auch Familien getroffen, hier in Essen zum Beispiel, deren Verwandte genau in diesem Kriegsgebiet festsitzen. Was haben sie dir so berichtet?
Ja, sie sind natürlich jetzt wieder besonders bestürzt. Sie erzählen mir, dass sie eigentlich gerade ein bisschen Ruhe gefunden haben, weil sie sich langsam integriert fühlen. Sie haben die Sprache gelernt, ihre Kinder sind im Kindergarten oder in der Schule und sie fühlten sich eigentlich mittlerweile ein bisschen hier zu Hause und sie haben von ihren Familien, die im kurdischen Syrien geblieben sind, gehört, dass die jetzt langsam wieder anfangen, auch so eine Art normales Leben zu führen. Die haben wieder angefangen, Geburtstage zu feiern. Viele, die ihre Jobs verloren hatten, konnten wieder anfangen zu arbeiten. Die haben erzählt, dass sie anfangen, wieder ihre Häuser zu renovieren, was sie über 7, 8 Jahre gar nicht gemacht hatten, weil es nicht ging, aber weil sie auch nicht wussten, ob sie bleiben können. Und jetzt ist auf einmal dieser Krieg ausgebrochen und es geht wieder um Leben und Tod und sie wissen nicht, ob sie fliehen müssen und viele können es auch nicht und viele haben jetzt auch wieder zu den Waffen gegriffen, um sich zu wehren. Eine Frau hat mir erzählt, ich habe meine Brüder, meinen Vater da noch, die sind keine Soldaten, weil sie Soldaten sein wollen, aber sie müssen unsere Familie schützen. Das heißt, sie sitzen also jetzt jeden Tag, wenn sie nicht gerade in der Schule oder schon bei ihrem Job sind, vor dem Fernseher und vor YouTube und sie kriegen natürlich Nachrichten von zu Hause, WhatsApps, schrecklichste Bilder, die sie auch eigentlich gar nicht alle angucken wollen, aber dann doch irgendwie müssen, um zu sehen, ob da vielleicht jemand bei ist, den sie kennen.
Klingt sehr hart. Jan, kannst du einmal ganz kurz und simpel zusammenfassen, warum dort an der syrisch-türkischen Grenze jetzt eigentlich wieder Krieg oder jetzt Krieg ist?
Also in den vergangenen Jahren seit Beginn des syrischen Bürgerkrieges, Klammer auf, der ja niemals ein richtiger Bürgerkrieg war, sondern einer, der von außen dem Land aufgezwungen wurde, Klammer zu. Seit Beginn dieses Krieges haben die Kurdinnen und Kurden oben im Norden Syriens eigentlich mehr oder weniger ein Stillhalteabkommen mit dem syrischen Regime gehabt. Das hat dazu beigetragen, dass sie in ihren Siedlungsgebieten ein Gesellschaftsmodell entwickeln konnten, das ja von in dieser ganzen Region irgendwie seinesgleichen sucht. Also ein Gesellschaftsmodell, wo es um ethnische, religiöse Toleranz geht, wo die Geschlechtergerechtigkeit massiv ausgeprägt war. Also wirklich etwas, was komplett besonders war in der Region. Das Problem in Anführungszeichen ist, dass die dort regierende Partei, die PYD, als Schwesterorganisation der PKK gilt, die wiederum in der Türkei und nicht nur in der Türkei, sondern auch in Europa als Terrororganisation gilt. Und die Türkei hat immer ein Problem gehabt mit kurdischen Autonomiebestrebungen, wollte es niemals zulassen, hat auch von Anfang an immer gesagt, sie werden es nicht zulassen, dass sozusagen südlich der Türkei direkt an der Grenze ein kurdisches Autonomiegebiet entsteht, unter Führung eben der PYD. Und Erdogan hatte immer wieder angekündigt, dort gegen die sogenannten Terroristen, wie er sie bezeichnet, vorgehen zu wollen. Es hat ja schon im vergangenen Jahr, Anfang vergangenen Jahres, den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen Afrin im Nordwesten Syriens gegeben. Eine Region, die eigentlich von den ganzen Kriegswirren bis dato komplett unbehelligt war, wohin viele Menschen aus Syrien geflüchtet sind und eben da Schutz gesucht haben. Das ist im vergangenen Jahr überfallen worden von der Türkei. Dort wird mittlerweile die kurdische Identität ausgelöscht. Beispielsweise wird das Frühjahrsfesthaft nicht mehr gefeiert werden. An den Schulen wird Türkisch unterrichtet. Und das türkische Curriculum von den islamistischen Verbündeten der Türkei, diesen Milizen, mit denen sie auf dem Boden operieren, wird berichtet, dass sie Menschen entführen, foltern und sonstige Kriegsverbrechen begehen. Und Erdogan hat aber auch immer wieder angekündigt, dass er die Gebiete weiter östlich angreifen wolle, um sie, wie gesagt, von den Menschen, die er als Terroristen bezeichnet, zu befreien. Das hat bis dahin nicht geklappt, weil die Kurdinnen und Kurden die engsten Partner des Westens waren. Sie haben also im Kampf gegen den IS, sie haben über 11.000 Menschen geopfert in diesem Kampf. Jetzt, wo der IS sein Territorium verloren hat, sind sie offensichtlich als Partner nicht mehr interessant. Und Trump hat sie dann eben schmählich im Stich gelassen und Erdogan die Möglichkeit eröffnet, diesen Angriffskrieg zu starten, der jetzt gerade passiert.
Es wird zum Teil auch davon ausgegangen, dass der IS dadurch wieder gestärkt werden könnte. Ist da was dran?
Absolut, der IS ist jetzt schon substanziell gestärkt. Also man darf auch nicht vergessen, mit wem die Türkei da auf dem Boden operiert. Das sind alles sogenannte Rebellengruppen, die in den islamistisch-salafistischen Kontext reingehören, die von ihrer Ideologie her eigentlich nicht groß unterschiedlich zu dem sind, was der IS gemacht hat. Das Einzige, was sie vielleicht unterscheidet, ist, dass sie eben keine Leute nach Europa schicken, um sich in die Luft zu jagen, in unseren Städten. Aber ansonsten ideologisch ist das relativ deckungsgleich. Der IS selbst ist wieder auf dem Vormarsch. IS-Zellen, die da noch unterwegs sind, operieren immer aktiver gerade. Und es sind auch schon aus einem großen Camp, ein Issa, wo die Kurdinnen und Kurden zigtausende Gefangene hatte, sind schon ungefähr 900 Leute entkommen, die dem IS-Kontext zugeordnet werden. Es gibt ein anderes großes Camp, Al-Hol, mit 70.000 Leuten, IS-Angehörigen und IS-Kämpfern, was von den Kurdinnen und Kurden noch bewacht wird. Aber sie haben schon vor Ewigkeiten angekündigt, dass sie das komplett überfordert. Man muss dazu sagen, es gibt in Rojava, anders als im Rest von Syrien oder im Irak, gibt es keine Todesstrafe. Das heißt, die Leute werden nicht exekutiert, wie der Irak das beispielsweise macht, oder verschwinden in irgendwelchen Folterknästen, sondern werden eben einigermaßen menschlich behandelt. Aber das führt jetzt eben zum Problem. Diese Leute sind da. Es gab Aufstände in Al-Hol. IS-Chef Baghdadi hatte schon in seiner jüngsten Audiobotschaft angekündigt, man solle diese Gefangenen doch befreien. Und die Gefahr ist jetzt absolut da, dass diese Leute da rauskommen aus diesem Lager, wie sie eben auch aus ein Issa rausgekommen sind. Und dann wird auch Europa wieder ein Problem
bekommen. Also dass quasi diese Unruhe, die dann herrscht, genutzt wird, um diese Leute zu befreien.
Genau, ja, weil die Kurdinnen und Kurden müssen natürlich jetzt Leute abziehen in die Kampfzonen, Leute, die eigentlich zur Bewachung dieser Camps abgestellt waren. Und ja, das kann gut dazu führen, dass eben ganzen IS-Leute wieder rauskommen. Das wäre natürlich ein unglaublicher Propagandaerfolg für den IS. Das würde auch die Leute, die hier in Europa vielleicht noch als Schläferzellen unterwegs sind, wieder zu Aktionen muntern, und das stellt auch eine große Gefahr für die Sicherheit Europas dar, was da gerade passiert.
Jetzt ist der Krieg ja räumlich betrachtet eher weit weg von uns. Aber warum kommt es gerade auch hier direkt bei uns, also jetzt zum Beispiel in Herne, Bottrop oder Lüdenscheid, zu Demonstrationen und Kundgebungen und damit verbunden leider auch zu gewalttätigen Ausschreitungen? Was sind da die Probleme?
Ja, wir müssen ja sehen, dass wir beide beteiligten Bevölkerungsgruppen hier in Nordrhein-Westfalen auch haben. Wir haben eine große Zahl von Menschen türkischer Herkunft, gerade im Ruhrgebiet wohnen. Unter denen sind auch sehr viele, die Kurden sind und aus der Türkei stammen. Dazu kommt jetzt eben die für uns noch recht neue Gruppe der kurdischen Flüchtlinge aus Syrien. Also das heißt, diese beiden jetzt zwangsweise plötzlich verfeindeten Gruppen sind unter uns, leben unter uns, waren vielleicht auch nie großartig befreundet. Das kann man mit Sicherheit nicht sagen, wobei es das auch gibt. Aber da schwelte natürlich immer so eine Art Konflikt zwischen diesen beiden Gruppen, die Kurden und die Türken, wobei es eben auch kurdische Türken gibt. Jetzt gehen bei uns viele Kurden auf die Straße, um gegen den Krieg in ihrer alten Heimat zu demonstrieren. Das trifft nicht bei allen Türken, die eben nicht Kurden sind, auf Zuspruch. Ich war jetzt bei keiner der Demonstrationen, die irgendwie zu Ausschreitungen geführt haben, dabei, kann also nicht sagen, wer da der Aggressor war. Erzählt wird, dass die Kurden, die sich selbst oft als friedliebendes Volk bezeichnen, demonstriert haben und dass sie von Seiten türkischer Anwohner provoziert worden seien. Das kann ich nicht beurteilen. Jedenfalls sagten mir kurdische Frauen selbst, na ja, unsere jungen Männer haben dann da auch manchmal eine kurze Zündschnur und dann geht es relativ schnell zur Sache. Wir haben aber auch Menschen erzählt, zum Beispiel jetzt die kurdischen Flüchtlinge, von denen wir eben schon gesprochen haben, dass sie sich eigentlich versuchen zurückzuhalten. Sie möchten eigentlich nicht politisch werden, aber sie spüren eine Abneigung von türkischen Mitbürgern, von Nachbarn. Mir hat eine Frau in Mülheim erzählt, dass eine türkische Mutter im Kindergarten sie seit Ausbruch dieser neuen Auseinandersetzung in Nordsyrien nicht mehr grüßt.
Was, glaube ich, ganz wichtig ist zu betonen, weil ja gerade diese ganzen Demonstrationen auch in beispielsweise in den Kreisen unserer Leserinnen und Leser oft sehr, sehr kritisch gesehen werden. Kurdinnen und Kurden demonstrieren gegen den Krieg. Es gab Demonstrationen von türkischen Verbänden für den Krieg. Also das muss man, glaube ich, sehr deutlich differenzieren. Also die einen, die gegen den Krieg demonstrieren und die anderen demonstrieren für einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Und generell ist das Thema einfach unglaublich emotionalisiert. Annika erzählte das ja vorhin schon, man kriegt über die sozialen Medien, über YouTube, über was weiß ich nicht was, kriegt man sozusagen live mit, was da vor Ort passiert. Man sieht die Videos der Kriegsverbrechen, die von islamistischen Milizen begangen werden, die Schändung von den Leichen von Kämpferinnen, kurdischen Kämpferinnen, die Misshandlungen von Kriegsgefangenen. Man sieht, wie Häuser geplündert werden. Man sieht diese Drohvideos von diesen Islamisten, die sagen, wir schneiden euch alle die Köpfe ab. Das ist natürlich höchst emotionalisierend. Und auf der anderen Seite haben wir gerade bei der einen oder anderen türkischen Community sicherlich auch einen sehr starken Hang zum Nationalismus. Das haben wir gesehen, als wir die ganzen Debatten um Erdogan hier hatten. Er deutsche Politiker als Nazis bezeichnet hat, wo ja auch schon ein großer Riss sozusagen zwischen Mehrheitsgesellschaft und türkischer Community sich auftat. Und in diesen türkischen Haushalten wird ganz oft einfach türkisches Fernsehen geschaut. Und türkisches Fernsehen ist zurzeit reine, pure Kriegspropaganda. Und sodass da eine Differenzierung für viele Leute einfach gar nicht machbar ist. Also dieser ganze Konflikt erfährt eben eine Emotionalisierung, auch wie gesagt durch die sozialen Medien, den wir vielleicht früher bei vorherigen Konflikten in der Form noch nicht hatten. Und das schaukelt sich dann eben auch gegenseitig hoch. Wir haben hier allein in Nordrhein-Westfalen ungefähr 2000 sogenannte Graue Wölfe. Das sind Rechtsextremisten türkische. Das ist die größte rechtsextremistische Gruppierung, die wir überhaupt in Nordrhein-Westfalen haben. Die nutzen das Ganze auch, um die Stimmung weiter aufzupushen. Es gab beispielsweise in Herne, soweit ich das richtig habe, aus diesem Café, wo es dann eben diese Auseinandersetzungen gab, diese körperlichen, Provokationen durch die durchaus aus einem türkischen Café heraus, wo dann der Wolfsgruß, das Zeichen der grauen Wölfe, gezeigt wurde. Das rechtfertigt keine Angriffe auf so ein Café, aber es erklärt sie vielleicht. Also weil, wie gesagt, einfach die Emotionalisierung ja,
die,
total
groß. Die Zündschnuren halt extrem kurz sind, auch bei allen Beteiligten quasi. Es ist ja so, dass ihr beide auch bei dieser kurdischen Demo in Köln gewesen seid. Annika, dabei sind auch Geflüchtete aus Syrien mit dabei gewesen. Wie hast du die Stimmung da wahrgenommen?
Ja, die Stimmung war friedlich, um das vorauszuschicken. Es ist ja großartig angekündigt worden vorher, dass da Gewalt mit Gewalt zu rechnen sein würde. Das war überhaupt nicht der Fall, was mit vielleicht auch an dem großen Polizeiaufgebot lag. Aber ich war eigentlich erstaunt darüber, wie viele syrische Flüchtlinge tatsächlich unter den Demonstranten waren, die sich bis dahin auf der Straße eigentlich nicht so gezeigt hatten. Bei denen war die Wut extrem groß, weil sie sich verraten fühlen von den Amerikanern oder überhaupt vom Westen, weil sie sagen, solange der IS zu bekämpfen war in unserer Heimat, waren wir als kurdische Milizen, als Helfer der Soldaten gut genug und jetzt sollen wir auf einmal Terroristen sein und werden damit alleine gelassen. Da war ein ganz starker Schmerz auch zu spüren über diese ungerechte Behandlung. Da waren sehr viele junge Leute auf der Straße, die jetzt gerade so in der Phase sind, ein paar Jahre hier zu sein, Deutsch gelernt zu haben, zu studieren, Job angefangen zu haben. Also wo ich das Gefühl hatte, die sind angekommen und haben jetzt auf einmal wieder eine Bindung an diese alte Heimat, die von ganz großer Leidenschaft geprägt ist und von der Hilflosigkeit, nicht helfen zu können. Bei den Türken mit kurdischem Hintergrund, die auf der Demonstration waren, hatte ich den Eindruck, dass die auch wütend waren, vor allen Dingen auf ihre gleichaltrigen Landsleute. Es waren viele junge Leute da, sehr viele Frauen übrigens auch, die gingen auch voraus, die mir sagten, wir haben so viele türkische Menschen in unserem Umfeld, die eben alles glauben, was der Erdogan sagte, dieses Nationalistische haben, weil sie eben das türkische Fernsehen verfolgen. Und die sagten mir, wir leben doch hier und wir genießen alle Vorteile der Demokratie. Und dann gehen sie für jemanden auf die Straße, also für Erdogan und seinen Krieg, dessen Land sie eigentlich nur aus dem Urlaub und aus den Erzählungen der Alten kennen.
Wie hast du die Situation so wahrgenommen da vor Ort?
Ja, also ich muss sagen, es war eine sehr laute, sehr emotionale auch Demonstration. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen wütend wegen diesen Ankündigungen, von denen Annika ja auch erzählte, dass da sozusagen der Bürgerkriegsszenario, um es mal ganz platt zu sagen, dass das prophezeit worden ist, dass die Demonstration auch kurz davor stand oder kurz davor war, nicht genehmigt zu werden, weil man eben diese Befürchtungen hatte seitens der Polizei, dass da eben weiß Gott was passieren könne. Jetzt im Nachhinein werden da ja auch aus dem politischen Raum heraus die Fragen gestellt, woher habt ihr eigentlich diese Infos gehabt und diese Einschätzungen? Da gibt es bislang noch keine Antworten seitens der Kölner Polizeiführung. Aber ich hatte den Eindruck, wie gesagt, es war laut, es war emotional, es war gleichwohl sehr diszipliniert. Also wir sind beispielsweise, als wir vom Ebertplatz zur Abschlusskundgebung gelaufen sind, an einem türkischen Reisebüro vorbeigekommen, wo also ganz groß Turkish Airways und was weiß ich nicht was. Das Ding ist in keinster Art und Weise attackiert worden. Also da gab es eben keine Ausschreitung. Obwohl, wie gesagt, auch wie Annika sagt, auch die Wut ist, aber es ist, glaube ich, auch viel, ja, es ist Wut, aber es ist auch sehr viel Trauer dabei, bei dem, was da passiert. Also weil einfach da Enttäuschung ist und Traurigkeit und also die Leute verstehen es einfach nicht, was da gerade passiert und warum wir als Westen nicht in der Lage sind, unsere Bündnispartner, die für uns, wie gesagt, sehr, sehr viele Menschen geopfert haben, warum wir nicht in der Lage sind, die zu schützen. Und wir reden ja nicht von irgendeinem wildfremden Land, was sie da überfällt. Das ist unser NATO-Partner und EU-Beitrittskandidat. Also jemand, der von uns jedes Jahr Milliarden bekommt, aus der EU heraus, mit dem gemeinsame NATO-Manöver gemacht werden, was weiß ich nicht was. Und dass wir nicht in der Lage sind, dieses Land in seine Schranken zu weisen und zu sagen, das geht nicht. Oder nicht dieses Land, das ist völliger Quatsch, das Regime, das türkische, nicht in seine Grenzen, in seine Schranken zu weisen. Das verstehen sie einfach nicht, warum wir da so passiv sind. Und ja, aber wie gesagt, insgesamt muss ich sagen, was eine Veranstaltung, die, glaube ich, auch der Mehrheitsbevölkerung gezeigt hat, wie viel Trauer und Wut da in der kurdischen Community ist und auf eine Art und Weise, wo ich meine, eben auch die deutsche Mehrheitsgesellschaft nicht sagen kann, warum tragt ihr eure Konflikte auf unserer Straße aus, sondern es war einfach eine legitime Meinungsäußerung und eine gute Demo.
Ihr habt das eben auch schon kurz angesprochen, dass dieses extreme Polizeiaufgebot auch so in der Kritik stand. Also waren jetzt einige Hundertschaften und auch Wasserwerfer. War das wirklich so drastisch, wie es klingt? Also fandet ihr das eher übertrieben oder war es angemessen?
Ich sag mal so, eine Polizeibegleitung, also es kann bei solchen Demos natürlich immer was passieren. Also wenn es ja jetzt beispielsweise zu massiven Provokationen gekommen wäre wieder, dann hätte es geknallt, klar. So. Also insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass ein Polizeiaufgebot per se irgendwie was Schlechtes ist. Es waren eben diese Panikmache vor der Demo, die ich für völlig falsch gehalten habe. Dass man da Polizeikräfte im Hintergrund hat, die gegebenenfalls einschreiten, völlig d'accord. Also, mein Gott, wie gesagt, es kann alles Mögliche passieren. Und da muss man natürlich mit genügend Kräften vor Ort sein, um auf alle Fälle vorbereitet zu sein. Ich fand es teilweise ein bisschen übertrieben, wie die Polizei reingegangen ist, dass also schon als irgendwelche Rauchbomben, was heißt Rauchbomben, also so kleine Fackeln gezündet werden, dass da sofort dann die Helme aufgezogen werden, die Demo zum Stehen gebracht wird, fand ich einfach ein zu niedrigschwelliges Eingreifen. Also da hätte man durchaus ein bisschen entspannter vorgehen können. Aber selbst da ist ja nichts passiert.
Ich fand den Einsatz der Polizei, so wie er sich dann dargestellt hat vor Ort, eigentlich in Ordnung. Ich habe die als sehr freundlich wahrgenommen. Sie haben eigentlich die Demonstration begleitet. Das fing eigentlich schon damit an, dass die Polizisten vorher Plakate sortiert haben und Fahnen zum Teil aussortiert haben, falls da Symbole für die PKK drauf zu sehen waren. Das waren aber Einzelfälle, konnte man an einer Hand abzählen. Und ansonsten haben sie wirklich alle Plakate und Transparente überprüft. Sie haben zum Beispiel darum gebeten, Bilder von Leichen nicht zu zeigen. Es gab vergrößerte Fotos von Kriegsopfern, die mitgeführt wurden. Das haben sie aber sehr freundlich und im Austausch gemacht und im Folgenden hatte ich das Gefühl, die Polizei läuft nebenher, sie läuft vorher, sie läuft hinterher, aber sie begleitet mehr, als dass sie eingreift. Ich habe das nicht als bedrohlich empfunden, auch nicht als aggressiv. Der Wasserwerfer fuhr nun vorne weg, aber das war eigentlich auch fast schon ein bisschen amüsant und eingesetzt wurde er eben nicht. Er war da, aber das wusste ja auch jeder.
Wie seht ihr die Situation? Also wird sich dieser Konflikt zwischen Kurden und Türken auch hier in NRW weiter verschärfen?
Das muss man sehen. Also man muss einfach schauen, was passiert jetzt on the ground. Wir haben ja, also in Nordsyrien, wir haben ja jetzt das russisch-türkische Abkommen von Sotschi, was ja im Grunde genommen die türkische Besetzung der kurdischen Region oben im Norden Syriens legitimiert. Es wird diese Pufferzone geschaffen, die Erdogan immer wollte. Das heißt, es wird zu einer Vertreibungssituation von Hunderttausenden von Menschen kommen. Also all das passiert, was Erdogan sich eigentlich gewünscht hat. Das ist ja im Grunde genommen auch schon vorher abgesegnet worden durch das amerikanische-türkische Abkommen vor ein paar Tagen. Man muss einfach gucken, wie die Situation sich weiterentwickelt. Also es werden viele Leute jetzt nach Irakisch-Kurdistan rübergehen. Die Camps, haben wir ja eingangs auch gesagt, die füllen sich allmählich wieder mit Geflüchteten. Und je nachdem, wie sich die türkische Besatzung dann vor Ort entwickelt, insbesondere wie sich die islamistischen Milizen da auf dem Boden benehmen bzw. benehmen dürfen, kann das Ganze sich hier noch weiter hochschaukeln. Es kann sich aber auch relativ schnell wieder beruhigen. Auch nach Afrin hatten wir das ja, obwohl diese völkerrechtswidrige Besatzung von Afrin auch mit Menschenrechtsverletzungen noch und nöcher einhergeht. Bis heute ist das ja nach einigen Tagen einigen Wochen der Proteste, hat sich das ja einigermaßen wieder beruhigt. Und also ich denke, das wird sich auch in den nächsten Wochen dann wieder beruhigen.
Ich würde nochmal sagen, es gibt eben diesen Unterschied zwischen den Türken, die nationalistisch denken, und den kurdischen Türken. Den würde ich als brisanter ansehen, als dass sich hier syrische Kurden auf der Straße auf Konflikte einlassen. Das sehe ich eigentlich nicht. Die sind eher zurückhaltend, vorsichtig, möchten am liebsten gar nicht auffallen. Da glaube ich, wenn das aufhört, dass sie diese schrecklichen Bilder von zu Hause jeden Tag bekommen und diese Angst durchs Telefon hören und auch die Angst haben um ihre Angehörigen, dann könnte sich das tatsächlich relativ schnell wieder beruhigen. Ein gewisser Konflikt zwischen diesen beiden türkischen Gruppen wird bleiben.
Was müsste sich denn jetzt beispielsweise bei uns in der Gesellschaft tun? Also könnten wir da auch was zu beitragen, dass dieser Konflikt sich ein wenig entschärft?
Meine persönliche Meinung ist, man muss ganz klar Stellung beziehen. Auch wenn wir beispielsweise als Journalistinnen und Journalisten zur Neutralität verpflichtet sind, hebt uns das nicht als Privatperson beispielsweise auch einer gewissen Verantwortung. Und ich glaube, aus meiner Sicht ist es richtig und wichtig, sich den Kurdinnen und Kurden zu solidarisieren. Einfach weil, wird da gerade ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg durchgeführt mit einem angedrohten, ebenso völkerrechtswidrigen, erzwungenen demografischen Wandel. Und da sollten wir einfach nicht zu schweigen. Also ich finde, ich fand es auch gut, jetzt in Köln zu sehen, dass da neben eben den syrischen und türkischen Kurdinnen und Kurden auch doch eine erhebliche Zahl von nicht-kurdischen Deutschen unterwegs war. Und ich glaube und würde mich freuen, wenn einfach auch aus der Mehrheitsbevölkerung der Druck auf unsere Politik da deutlich größer würde, eben solche Sachen nicht achselzuckend hinzunehmen oder sich mit Phrasen aufzuhalten, wie das verurteilen wir mit scharf oder was weiß ich nicht was und am Ende kommt des Tages kommt nichts dabei raus. Man darf nicht vergessen, da sind deutsche Leopard 2 Panzer, die in diesen Kurdengebieten gerade beispielsweise jesidische Heiligtümer niederwalzen und irgendwelche Angriffsoperationen unterstützen. Und da trägt auch unsere Bundesregierung einen Gutteil Verantwortung für das, was da passiert. A, durch Waffenlieferung an die Türkei, aber B, eben auch durch diese Passivität, die sie an den Tag gelegt hat. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz wichtig und richtig, dass sich die Mehrheitsbevölkerung auch an den Protesten beteiligt und da ihren Unmut zum Ausdruck bringt.
Ich fasse einmal kurz zusammen. Inwiefern der aktuelle Konflikt in Nordsyrien auch den IS wieder stärkt, wird sich wohl erst bald genauer zeigen. Fakt ist jedoch, dass der Einmarsch der türkischen Truppen auch das Zusammenleben von Kurden und Türken in Deutschland sehr belastet. Daran werden auch erstmal keine Waffenruhen etwas ändern. Ich bedanke mich bei euch beiden für das aufschlussreiche Gespräch und bei euch da draußen fürs Zuhören. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge für uns habt, schreibt uns gerne eine Mail an hallo@nahunddirekt.de. Weitere Folgen findet ihr unter anderem auch bei Spotify. Einfach in die Suche Nah und Direkt eingeben und schon seid ihr dort auf unserem Kanal. Die nächste Folge gibt es dann am kommenden Freitag. Macht's gut!